Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast The Fit Mind. Ich bin Jana und habe heute Dave Brüch zu Gast. Falls du ihn noch nicht kennst, er hat es vom Bankkaufmann zum Nummer 1 Podcast, zum erfolgreichen YouTube-Channel und zum Buchautoren geschafft. Wie das geht und was er sonst noch so macht, erfährst du gleich. Er hat ein Buch geschrieben, Kopfschlägpotenzial, passend zu seinem Podcast. Das werde ich dir unten verlinken. Ich habe es auch schon gelesen, kann es dir sehr empfehlen. Und in diesem Sinne, ganz viel Spaß mit Dave. Ich sitze gerade mit Dave in Hannover und zwar hat Dave den Kopfschlägpotenzial-Podcast vor kurzem rausgebracht und ist vor einiger Zeit durchgestartet mit seinem YouTube-Kanal 5 Ideen. Jetzt hat er ein Buch geschrieben und ich möchte gerne mal wissen, wie man von damals vom Bankkaufmann zum jetzt Nummer 1 Podcast kommt und ein Buch schreibt und so weiter.
Ja, Jana, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich erzähle gerne, wie man vom Bankkaufmann zum Nummer 1 Podcast wird. Dazu muss man sagen, als ich eine Bankausbildung gemacht habe, 2002, da hatte Karl Dall kurz vorher gesagt, Karl Dall, der große Entertainer, wenn du ins Showgeschäft willst, dann mach vorher eine Bankausbildung.
Okay.
Und das war nicht der Grund, weshalb ich die gemacht habe, aber das ist immer ein ganz guter Einstieg. Ja, ich wusste nach der Schule nicht, was ich machen soll. Wie so viele. Also ich habe eigentlich Musik gemacht und wollte Musiker sein, hatte auch viele Auftritte. Meine erste Firma war ein Musiklabel.
Okay.
Aber dann ist es so gewesen, dass halt alle meine Mitschüler, meine Freunde, die sind halt alle woanders hingezogen. Einer nach Wien, einer nach Kiel, einer nach München und so weiter. Ich war in Hamburg. Und somit hat sich das dann zerrissen. Und ich habe überlegt, was könnte ich machen? Ich wollte eigentlich irgendwo im Tonstudio arbeiten, weil das so eine Passion von mir war. Und wollte Medientechnik studieren. Zu dem Zeitpunkt wusste ich wirklich nicht, was ich machen sollte und wollte Musik machen, genau. Und dann bin ich in die Bank gekommen, weil ich wollte einen Job haben, wo ich nicht so viel arbeiten muss und nebenbei Musik machen kann.
Okay.
Das war die Wahrheit. Und so bin ich wirklich in der Bank gelandet und auf einmal musste ich einen Anzug anziehen und eine Krawatte binden. Einen Tag vor dem Ausbildungsbeginn habe ich noch von meinem Nachbarn erklärt bekommen, wie man eine Krawatte bindet. Das weiß ich aber heute noch. Und das habe ich dann 2,5 Jahre gemacht, also die Ausbildung über, und dann wollte ich da wieder weg, weil ich einfach andere Ziele hatte und ich wusste, dass da, wenn ich da bleiben würde, würde ich dann nicht mehr so leicht wieder wegkommen und davor hatte ich auch ein bisschen Angst. Außerdem ist es nicht so eine angenehme Arbeit gewesen und auch nicht so gut bezahlt. Also man hat, das ist mehr Schein als Sein, könnte man sagen. Danach habe ich einige andere Sachen gemacht. Das ist abendfüllend. Da empfehle ich wirklich lieber noch einen kleinen Blick in mein Buch, aber da habe ich es auch nicht ganz in Gänze runtergeschrieben. Also ich habe Medientechnik studiert, ich habe im Wettbüro gearbeitet, in der Eisfabrik gearbeitet, ich war Reiseleiter in Amsterdam, Zivi gemacht, all diese Sachen und bin beim Radio gelandet, Sounddesigner gewesen, war Filmtonmeister, war auch Preise gewonnen. Dokumentarfilmregisseur und Produzent und habe dann immer mehr Filme gemacht, Kinodokumentarfilme und Werbung, bis ich dann letztendlich im Internet gelandet bin und mich auf Content Marketing spezialisiert habe. 2012 war das. Also ich habe quasi vom ersten Tag der Bank bis 2012, also 10 Jahre lang, habe ich sehr viel experimentiert, könnte man sagen. Von 18 bis 28 so ungefähr und dann hatte ich eine ziemlich klare Vision von dem, was ich machen will. Und die hat jetzt letztendlich darin gemündet, dass ich jetzt auch ein Buch geschrieben habe. Und für dieses Buch habe ich einen neuen Podcast ins Leben gerufen. Das ist der Kopfschlägpotenzial-Podcast. Und da bin ich all in gegangen mit allen Ressourcen, aller Mühe, dass dieser Podcast besonders steil geht. Und das hat auch geklappt. Und er war eine Woche auf Platz 1 der deutschen Podcast-Charts.
Ja, nicht schlecht. Woher wusstest du denn von Anfang an, dass du das Richtige tust? Hast du dir da überhaupt Gedanken gemacht oder bist du immer einfach straight drauf losgegangen und hast es einfach gemacht? Weil die meisten
mehr oder
sind
weniger, ja.
Also nicht bei einer Kündigung tagelang überlegt, ob das die richtige Entscheidung ist, sondern einfach gemacht.
Also ich bin ja ich war eigentlich nie angestellt, außer in einer Bankausbildung. Ich war immer selbstständig und später auch Unternehmer. Und bei der Kündigung, also es war so, dass der Ausbildungsvertrag läuft ja aus, der hätte verlängert werden können. Die haben mir auch sehr viel angeboten, die wollten mich unbedingt da behalten.
Ja.
Die wollten mich ins Individualkundencenter stecken. Das ist so für reichere Kunden, für Prominente. Mhm. Da gibt es auch nur ein bisschen mehr Geld. Also es ist wirklich so, die haben zwar alle einen Anzug an, aber jeder Maurer verdient viel mehr Geld als ein Bankkaufmann, ne?
Ja.
So, deswegen, das muss man auch mal so sehen. Und die Leute sind alle mega verschuldet. In der Bank haben die alle ganz tolle Kreditkonditionen, haben alle 10.000, 20.000 Euro Dispo, haben alle goldene Kreditkarten, aber die sind auch 10.000 Euro im Minus auf ihrem Konto.
Ja.
Und das sind die Leute, die dir dann erklären, also das sind die, die ich kennengelernt habe.
Ja, klar.
Und die bezahlen aber nur 5,5% für ein Dispo damals. Also das ist jetzt 16 Jahre her. Damals waren aber die Dispozinsen auch hoch. Also 13, 14, 15% normalerweise und die haben halt 5,5% bekommen. Ne? So, also das war so ein bisschen das Umfeld da. Und da hat es mir auch nicht schwer gefallen. Die haben mir dann noch ein Stipendium angeboten für BWL. Wollten, dass ich das unbedingt mache und dann mich dann 7 Jahre verpflichtet, bei der Bank zu bleiben. Das wollte ich aber auch nicht machen. So, und danach habe ich nur noch Studentenjobs gemacht, wo ich angestellt war. Also ich war dann mal Semesterferien 3 Monate in der Eisfabrik und habe da Nachtschicht gemacht mit anderen Studenten. Das war sehr interessant, aber ich würde es natürlich nicht länger machen, aber diese 3 Monate mal in so einer richtigen Fabrik zu arbeiten mit dieser ganzen Systematik und Lebensmitteln und so, das war schon sehr interessant. Dann habe ich halt fast ein Jahr im Wettbüro gejobbt. Das war auch eine mega krasse Erfahrung, weil da ich war halt noch nie im Wettbüro, war auch danach nie im Wettbüro. Ich finde, das ist auch nicht so interessant, aber wenn man dann halt mal da arbeitet, dann kriegt man auch einiges mit. Ich bin auch nicht so ein Fußballfan, aber einmal musste ich mich mit Fußball auseinandersetzen, da während die ganzen Spiele aus der ganzen Welt, ja, und dann diese ganzen Leute, die dann halt so ein bisschen spielsüchtig waren auch, oder auch ein bisschen mehr. Das war auf jeden Fall, bringt das wieder Lebenserfahrung und Menschenkenntnis auch mit sich. Ja. Also ich habe immer sehr stark auf meine Intuition gehofft, gebaut.
Ja.
Und ich bin auch Risiken eingegangen und ich habe gedacht, okay, mein oberstes Ziel ist Freiheit.
Ja.
Das ist das allerwichtigste, gut. Und im Vorgespräch hattest du mich gefragt, wenn ich auf einer einsamen Insel leben würde, wie heißt die und was wäre das wichtigste Gesetz? Wie sie heißen würde, wahrscheinlich Chili Vanilli Island. Chili Vanilli Island. Das ist eigentlich egal, aber vor allem das wichtigste Gesetz wäre, jeder darf machen, was er will, solange er niemand anders schadet. Und das ist das einzige Gesetz, was es geben muss eigentlich. Freiheit.
Ja.
So darfst du machen, was du willst, solange niemandem schadet.
Ja.
So, und alles andere ist sozusagen, ist damit eigentlich schon abgegolten. Und du darfst niemanden zu etwas zwingen. Das ist, wäre jetzt, würde ich jetzt als zweites Gesetz oder beziehungsweise irgendwie mit einbauen, wenn du mich denn so fragst. So sehe ich das. Und ansonsten habe ich immer gedacht, ich hatte große Chancen auch und die, zum Beispiel die Bank, die haben mir sowas angeboten und viele Leute haben dann zu mir gesagt, das musst du doch nehmen, sowas kriegst du nie wieder und so weiter, bist du denn blöd? Und da habe ich natürlich auch mal kurz überlegt, ob ich vielleicht wirklich blöd bin, dass ich das nicht mache. Aber ich habe immer gedacht, nee, also wenn die mich so gut finden, dann kriege ich auch noch was Besseres. So habe ich immer gesagt, ja.
Ja, das ist gut.
Ich hatte allerdings auch so eine Gespräche mal mit einem Musiklabel, die meine Musik gut fanden. Das war ein paar Jahre vorher. Und die haben gesagt, so ja, hier, das ist die Single, das ist die B-Seite, aber wir produzieren das nochmal neu, damit wir die Rechte haben. Der Produzent hat das gesagt und du kriegst 10.000 Euro Vorschuss. Wollen wir das machen? Nein. Und da habe ich auch gedacht, okay, wenn der mir schon 10.000 Euro geben würde dafür, dann würde ich das, mache ich das einfach selber und dann wird das auch schon was. Also so, das war meine... das habe ich wirklich so gemacht damals, ja?
Ja,
also,
das ist krass.
Wir haben auch ein paar tausend CDs verkauft, aber Musik zu machen und davon zu leben ist halt sehr, sehr schwierig und kein gutes Geschäftsmodell. Aber wenn alle Jugendsünden erklärt im Duden stünden, werden die meisten von ihnen doch nicht leichter zu begründen.
Ja, stimmt. Ich denke auch, also für mich ist Freiheit eigentlich auch die oberste Priorität. Das Problem ist immer, dass eigentlich alle Leute die Freiheit haben wollen, aber viele gar nicht so richtig versuchen, dahin zu kommen. Also alle sagen immer, ich möchte unbedingt Freiheit haben und am Ende haben sie halt 6 Wochen Urlaub und da wird dann das ganze Geld rausgehauen. Und ich finde, das ist einfach nicht die richtige Richtung, also für mich nicht. Und was würdest du jetzt Leuten empfehlen, die irgendwo in einem Unternehmen, sage ich jetzt mal, festsitzen und da sich komplett unwohl fühlen, die keine Lust haben auf 9-to-5, sondern einfach nur raus wollen, aber sich nicht überwinden können. Was würdest du denen raten?
Ja, also die müssen natürlich, also ist, was du jetzt gerade beschreibst, ist so dieses Phänomen, alle wollen in den Himmel, aber keiner will sterben.
Genau, ja.
Was ich auch in meinem Buch geschrieben habe.
Ja.
Du musst natürlich auch was tun dafür. Also du kannst nicht einfach nur einen Schalter legen. Alle wollen immer den Shortcut, alle wollen nur den Schalter. Aber wenn du jetzt nebenberuflich was anfangen willst, du hast kein Geld gespart, um zu kündigen,
ja,
dann hast du keine Wahl, als weniger zu schlafen und weniger auf Party zu gehen und das zu machen, ne? Um da halt nebenbei was aufzubauen. Oder du machst es halt so, dass du dir überlegst, wie viel Geld brauche ich jetzt eigentlich, wenn ich jetzt 6 Monate lang keinen Job hätte, dass du eine Rücklage bildest, dass du deinen Lebensstandard so weit reduzierst, dass du halt auch mit weniger Geld klarkommen könntest, irgendwie sowas. Weil du kannst nicht sagen, also du musst halt wissen, was du willst. Das ist ja das Problem, weshalb viele Leute diesen Absprung nicht schaffen, weil sie in so viel Verbindlichkeiten drin stecken. Ein Kredit fürs Haus, ein Kredit fürs Auto, ein Kredit für den Fernseher, Kredit für die Waschmaschine, und dann haben sie alle Kredite. Das ist so ein fragiles System. Sobald irgendwas in dem kleinen, ein kleines Zahnrad nicht mehr funktioniert, bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Und dieser Druck macht die halt auch fertig. Ne?
Ja, klar.
Und deswegen würde ich halt immer versuchen, überhaupt solche Konsumkredite überhaupt gar nicht erstmal anzuhäufen, sondern eher Rücklagen zu bilden, dass du da finanziell, du wirst schon dadurch finanziell frei, dass du diese Rücklagen hast.
Ja, das stimmt.
So, und dann kannst du auch sagen, okay, dann arbeite ich vielleicht mal ein paar Stunden weniger. Das ist ja auch fast schon Wahnsinn für viele Leute, die sagen, was, wie kannst du nur 5 Stunden weniger arbeiten? Und diese 5 Stunden musst du dann aber natürlich auch einsetzen, um ein Side-Business aufzubauen, wenn du das gerne machen möchtest, wenn du dich mit Online-Marketing beschäftigen möchtest, wenn du mit Affiliate-Marketing oder was auch immer, oder einen Podcast startest, also you name it. Ja, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, was zu machen,
ja,
aber du musst dir natürlich auch die Zeit dafür nehmen. Und es ist wirklich viel möglich, aber es liegt immer daran, wie der Einzelne damit umgeht und wie man jetzt ins Handeln kommt. So, also ich habe da die Strategie, dass ich meine Ziele aufschreibe.
Mhm.
Ja, also übrigens, 80% der Menschen schreiben niemals ihre Ziele auf, schriftlich.
Ja.
Und aber von den Leuten, die ihre Ziele aufschreiben, erreichen wiederum mehr Leute auch ihre Ziele.
Mhm.
So, und du schreibst also deine Ziele auf, kurz-, mittel-, langfristig. So mache ich das und ich plane einmal in der Woche meine Woche, To-Dos, die ich auch einhalte, da sind aber auch Freiräume natürlich, ich plane jetzt nicht jede Minute durch, dadurch hat man aber einen besseren, besonderen Überblick über seine Arbeit und da kommt man natürlich auch dem näher. So, ich habe zum Beispiel bei mir, ich habe so einen, also donnerstags ist normalerweise mein Fokustag, wenn ich jetzt nicht unterwegs bin, wie heute, heute ist doch Donnerstag, oder?
Ja.
Ja. Und zum Beispiel habe ich mein Buch an 4 Donnerstagen geschrieben.
Krass.
Ja.
Das ist echt.
Und also das ist bei mir so, dass ich dann halt auch also nichts anderes mache sozusagen. Ja? Also ich bin dann wirklich komplett fokussiert. So, und das ist aber meine Art, das zu machen. Das muss jetzt nicht für jeden richtig sein. Ich meine, jeder muss da sich selbst irgendwie einen Weg überlegen. Ich sage immer, das ist wie eine Landkarte. Und du kannst, also es ist auch eine Geschmackssache, ob du jetzt durch den Wald gehst oder am Wasser lang oder durch die Berge, ja. Du willst, dass du kommst immer zum gleichen Ziel, aber du kannst verschiedene Wege gehen. Aber du musst wissen, dass es verschiedene Wege gibt und dann kannst du dir erst einen auswählen. Und dann wählst du dir deinen Weg. Das heißt, ist für dich das Richtige morgens früh aufstehen, eine Morgenroutine und kannst du da produktiv was machen?
Ja.
Oder wie legst du dir das in den Tag? Manche Leute machen das ja auch so, dass sie wirklich so halbstündige Action Phasen haben, so halbe Stunde E-Mails kontrollieren, danach 5 Minuten Pause, 30 Minuten was anderes machen, dann wieder 5 Minuten Pause, ja. Das kann ich mir auch vorstellen, aber für mich ist es jetzt so nichts, also ich gehe da eher, bin eher in Stundentaktung sozusagen und blocke mir aber auch manchmal zum Beispiel 4 Stunden, um zu lesen, ja,
ja.
Oder sowas, ja. Oder 4 Stunden, wo ich dann halt auch Telefonate mache, und. Also so takte ich mir dann meine Woche durch oder natürlich auch Zeit, wo ich mit meinen Kindern spiele.
Ja, ja,
also
genau, sollte man auch nicht vernachlässigen.
Und ich habe auch ziemlich viel, ich habe auch Routinen, wie zum Beispiel montags vormittags, da arbeite ich normalerweise nie, sondern mache immer sowas wie Hemden zur Reinigung bringen, Auto waschen,
ja.
In das Auto sauber machen lassen, mit meinem Sohn unterwegs. Das ist so, manche Leute finden das irgendwie zwanghaft und bieder, aber es ist eigentlich überhaupt nicht bieder, es ist eigentlich total cool. Und dann trifft man halt immer die gleichen Leute und man hat das vor allem so abgehakt. Und Montag ist für mich der perfekte Tag, um das zu machen. Also es würde für mich dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags überhaupt nicht funktionieren, dass ich dann meine Hemden wegbringe, weil ich normalerweise Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bin ich oft auf unterwegs, wie jetzt zum Beispiel.
Ja.
Freitags ist so das Ende der Woche, da brauche ich saubere Hemden, keine Ahnung, und hole ich die Hemden eher von der Reinigung ab. Das ist nur so ein Beispiel, aber ich möchte einfach nur so zum Denken anregen oder inspirieren, dass man halt, also immer, man ist immer selber dafür verantwortlich, was man mit seiner Zeit macht. Ja? Ja. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag und du musst die halt einsetzen. Und du kannst nicht sagen, ich will den ganzen Abend eine Serie nach der anderen gucken und PlayStation spielen und so weiter und gleichzeitig erwarten, dass du irgendwie noch ein Nebenbusiness aufbauen kannst, was auch funktioniert und noch zur Arbeit gehst und noch Zeit für deine Familie hast und, also merkt man ja, ne?
Ja.
Und dann noch 8 Stunden schlafen. Das geht dann nicht. Irgendwann. Deswegen muss man sich halt überlegen, was man wirklich will. Und man schreibt auch, man kann halt ein Buch in 4 Tagen schreiben, wenn man es halt wirklich durchzieht. Wenn man es nicht durchzieht, dann dauert es 6 Monate oder man wird niemals fertig.
Genau, weil dann schon wieder eine neue Idee da ist und dann ja. Will man schon wieder über was anderes schreiben. Ja. Nee, ich habe das auch mit der Zielsetzung gemerkt. Ich schreibe mir auch einmal in der Woche für alle Tage die Ziele auf und dann mache ich mir pro Tag so eine kleine To-Do-Liste mit jeder Kleinigkeit wirklich drauf, die ich wann mache und dann hake ich die alle nacheinander ab und schaffe auch unglaublich viel an einem Tag, was ich vorher nie geschafft hätte. Da habe ich bis mittags geschlafen und jetzt stehe ich jeden Tag, auch am Wochenende eigentlich um 6 Uhr auf und dann ja lesen und so eine gewisse Morgenroutine, dass immer ein bisschen das Gleiche passiert. Jetzt versuche ich mir gerade anzugewöhnen, jeden Mittag einmal zu meditieren, einfach nur 10 Minuten ungefähr. Habe ich heute auch gemacht und war direkt wieder richtig fit, also das kann ich auch nur empfehlen. Machst du sowas? Also machst du eine Morgenroutine? Meditierst du irgendwie in die Richtung?
Also ich meditiere ein paar Mal in der Woche, so normalerweise 2 Mal in der Woche nur.
Ja.
Immer in den Tagen, wo ich nicht laufen gehe. Also meine Morgenroutine fängt eigentlich an, dass ich entweder meditiere oder dass ich laufe. Und unter der Woche. Also montags, mittwochs und freitags. Ich stehe normalerweise um 5 Uhr auf. Es sei denn, ich habe Auswärtstermine und muss um 6 Uhr mit dem Zug fahren oder sowas. Dann geht das leider nicht.
Ja.
Aber ich mache das sogar, wenn ich jetzt in anderen Städten bin, versuche ich das auch durchzuziehen. Gehe ich auch morgens joggen, wenn es nicht regnet.
Mhm.
So. Dann gehe ich noch ungefähr eine Dreiviertelstunde laufen und anschließend gehe ich dann duschen und dann fange ich zum Beispiel an zu lesen. Ja, das mache ich halt unheimlich gern morgens. Meditieren, ich bin jetzt nicht so ein Profi-Meditateur, aber ich habe da so eine Freundin, die ist Schauspielerin und Buddhistin.
Mhm.
Oder ja. Und von der habe ich mir so ein bisschen was abgeguckt, was ich so mache. Und ich glaube, man könnte es Meditation nennen. Und ich finde es irgendwie sehr inspirierend, das so zu machen und mal sich wirklich absolute Ruhe zu gönnen und da zu sitzen. Ich mache auch mal die Augen zu und versuche sozusagen richtig auf den Körper zu hören.
Genau, ja.
Und dadurch komme ich unheimlich viel auf Ideen.
Hm.
Also ich kann nicht den Kopf abschalten so dabei, sondern mir kommen auf einmal Ideen. Also es ploppen auf einmal Sachen auf und anschließend mache ich mir dann auch viele Notizen. Und die versuche ich dann auch später wieder aufzufangen. Das ist auch so ein Punkt. Okay. Ich versuche immer meine Notizen nachzuarbeiten.
Ja, alles
also,
aufschreiben.
Das mache ich spätestens mache ich das immer sonntags abends, wenn ich meine Woche plane. Dann gucke ich nochmal nach meinen Notizen.
Mhm.
Und ich habe Notizbücher. Ich habe das jetzt in meinem Koffer. Da muss ich dir das mal zeigen. Ich habe ein Notizbuch. Das hat 48 Seiten. Und das ist für einen Case. Sozusagen. Oder für ein Seminar oder für ein Buch oder für einen Case. Und das ist zum Beispiel eins für mein nächstes Buch.
Hm.
Und dieses, da mache ich nur Notizen mit dem Edding, ziemlich groß und schreibe wenig Worte auf jede Seite.
Hm.
Also das ist, so mache ich mir die Notizen. Weißt okay, du? Die mache ich ja auch nicht gehört. Für dich und nicht für, sondern ich mache nur für mich. Also ich schreibe, ich habe extra den Edding dabei, weil ich das bei diesem Projekt so mache, dass ich wirklich Und dadurch, dass ich ein Ending benutze, kann ich immer nur jede zweite Seite benutzen, weil die sonst...
Weil das durchdrückt.
Ja. Aber das ist halt mega geil. Also ich konzipiere sozusagen gerade dieses Buch in diesem Notizbuch, schreibe mir immer wieder was dazu. So, und das ist die Art und Weise, wie ich arbeite. Aber so habe ich früher nie gearbeitet. Ich war auch komplett, genau wie du es beschreibst, lange geschlafen. Ich war chaot, ich war total reaktiv. Im Endeffekt war es so, ich habe die ganze Zeit rumgelänzt, hatte irgendwie mich aufs Glück verlassen.
Ja.
So, und habe mich so erst um was gekümmert, wenn ich kein Geld mehr hatte, so ungefähr, weißt du? Oder wenn, ja, also es war eine interessante Zeit, gerade so im Studium, weil ich war so ein bisschen so ein Schlendrian. Und deswegen, als ich jetzt das Buch geschrieben habe, die meisten Leute, oder viele Leute, die mich von früher kennen, konnten das gar nicht fassen. Und andere Leute, die mich halt nicht von früher kennen und das Buch gelesen haben, haben zu mir gesagt, Dave, man merkt, du bist so ein strukturierter Mensch.
Ja.
Und dann sage ich, ich bin eigentlich kein strukturierter Mensch, ich bin ein totaler Chaot. Aber ich habe mir so ein gewisses Raster entwickelt. Und Routinen helfen einem total. Also zum Beispiel, letztens hat einer, da habe ich mit einem telefoniert und der hatte erzählt, ja, ich habe auf meiner To-Do-Liste jetzt immer, weiß ich nicht, 3 Liter Wasser am Tag trinken.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, wieso schreibst du dir 3 Liter Wasser am Tag trinken auf? Mach es doch so, dass du, wenn du aufstehst morgens, ein ganz großes Glas Wasser trinkst oder 2. Und dann, das habe ich wirklich auch eine ganze Zeit gemacht, immer wenn ich in die Küche gekommen bin, habe ich ein Glas Wasser getrunken.
Okay.
Und ich bin oft in der Küche. So, dann trinkst du auf einmal mehr. Also du musst es nicht auf deine To-Do-Liste schreiben, sondern du musst dir halt irgendwie so eine Routine entwickeln, wo du dann sagst, okay, oder wenn ich jetzt da und da hingehe, nehme ich mir diese Flasche Wasser mit. Ja, oder so viel Wasser oder so viel Obst oder so viel Gemüse oder sowas. Ja. Und wenn du das halt ein paar Mal gemacht hast, dann gewöhnst du dich dann sofort daran. Es ist auch nichts mehr Exotisches.
Ja.
Und ich bin auch in der, ich lebe ja sehr, also ich brauche auch diese Routinen, weil ich die ganze Zeit, also ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Ich bin jetzt nicht jede Woche unterwegs, aber wenn man halt so die ganze Zeit unterwegs ist und alles so anders ist als zu Hause, dann muss man ja trotzdem irgendwie klarkommen. Und dafür brauche ich auch diese Routinen. Also so ist es bei mir. Also ich, wie gesagt, ich glaube ja nicht, dass alle das so machen müssen wie ich, aber ich glaube, dass ich Leute dazu inspirieren kann, dass es besser gehen kann und ja, dass es bei jedem besser gehen kann. Und das Buch heißt ja auch Kopf schlägt Potenzial, weil ich sage, der Kopf, das Mindset ist so stark, dass es das, was, wo du dachtest, das ist dein Potenzial, das ist alles, was ich erreichen kann, sprengst. Weil bei mir war es genau so. Und wenn es bei mir so war, dann ist es bei anderen auch so.
Ja, man kann am Ende alle Sachen lernen, ne? Also man muss es halt nur mal versuchen. Ich habe auch in vielen Sachen immer gesagt, ich kann das nicht. Und irgendwann war es halt so ein Glaubenssatz, dass ich es halt wirklich erstmal nicht konnte, bis man dann wirklich mal nicht mehr drum rumkommt. Man muss es dann machen und dann geht es auf einmal doch, wenn man es halt können muss. Und wie war das bei dir? Hattest du irgendwie so eine Leitfigur oder so? Also wie ein Idol oder ein Mentor, dass du jetzt an diesem Punkt bist?
Ja. Also ich habe mehrere Mentoren für verschiedene Bereiche und sozusagen auch Role Models, die also verschiedene Vorbilder und an denen ich mich auch orientiere ein Stück weit. Und vor allem Leute, die halt auch viel erfolgreicher sind als ich oder zum Beispiel viel mehr Geld haben, wie gehen die mit Geld um? Ich habe das auch echt nicht geglaubt, dass das so gut funktioniert und dass das was bringt. Aber es ist irgendwie so eine sukzessive Entwicklung dahin. Durch die Bücher und durch Seminare bewegt sich da einfach was. Also du hast ja mein Buch schon gelesen. Ich habe auch so Momente, ich beschreibe das als positiven Broken Window-Effekt, dass halt ein Buch oder ein Seminar kann halt das erste zerbrochene Fenster sein, im positiven Sinne, und halt bei dir einen Wechsel einleiten.
Was war das bei dir? Weißt du das noch? So das entscheidende Buch, was so einen gewissen, eine gewisse Änderung erzielt hat?
Also es gibt mehrere Bücher bei mir. Also es waren ganz krasse Momente. Es gab zum Beispiel also das Buch Kopf schlägt Kapital von Günter Faltin.
Ja.
Das ist, ist auch eigentlich total simpel. Wie jede gute Idee ist simpel. Aber es hat irgendwie Mauern durchgerissen in meinem Bewusstsein, was unternehmerische Arbeit angeht. Darauf bauten auch wieder andere Bücher auf. Zum Beispiel, also auch die 4-Stunden-Woche im Endeffekt. Aber ich habe Günter Faltin vorher gelesen. So, aber was dann halt noch so ein Schlüsselmoment war, war das die erste Vertriebsoffensive, die ich besucht habe, bei Dirk.
Ja, bei mir die Marketingoffensive dieses Jahr, im Februar. Ja, genau.
Und auch der Moment, als ich aufgehört habe zu rauchen, wegen Stefan Friedrich.
Ja.
Ja, weil das war so ein Moment, das war fast schon wie Zauberei. Wer wissen will, woran ich rede, der sollte mein Buch lesen, Kopfschlägpotenzial. Und das war so ein krasser Tipping Point. Ja? Und das sind auch diese Sachen, die ich im Buch beschreibe, diese Milestones, die im Endeffekt den Weg geebnet haben, auf dem ich jetzt bin und den, wo ich sage, also ich habe früher gestottert, jetzt muss ich auch gerade nach Worten ringen, aber ich konnte nicht öffentlich reden, nicht öffentlich lesen und ich habe mich dieser Angst gestellt. Ich bin richtig in diese Angst gegangen, habe Musicals gemacht, Schulmusicals.
Ja.
In der AG. Und heute mache ich halt viel Podcasts und rede sehr viel öffentlich. Ne? Und mache auch Vorträge. Also es ist unglaublich. Also ich glaube, dass es wohl fast jeder schaffen kann, erfolgreicher zu werden, wenn er darauf Bock hat und was macht. Wenn du was machst, dann wird was passieren.
Ja, auch wenn es immer nur in kleinen Schritten geht. Also es geht halt nicht einfach von heute auf morgen.
Und du lebst in der Welt, in der du leben willst. Also das ist das, was Mindset eigentlich bedeutet. Ein Beispiel noch dafür, wenn manche Leute glauben nicht, dass die Einstellung und das, zum Beispiel die Konzentration auf Positivität und ein Erfolgsjournal schreiben, dass das einen Effekt hat. Ja? Und ich hatte in meiner Familie eine Person, die hatte vor einigen Jahren, die hat ein Kind bekommen und konnte auf einmal nicht mehr laufen richtig.
Okay.
Und sie dachten, das wäre Rheuma, die Ärzte. Und dann wurden ganz viele Untersuchungen gemacht und Wasser in der Wirbelsäule abgenommen oder wie das heißt. Und so weiter und so weiter. Und Kuren und es hat sich rausgestellt, es war psychosomatisch.
Okay, das ist
und
heftig.
Das wurde dann durch Kuren quasi, also psychosomatisch wieder geheilt. Also hatte den der Kopf hat es sozusagen negativ gemacht.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, also wenn er das in diese Richtung kann, dann muss es auch in die andere Richtung gehen, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Und also ich habe keine Lust, die ganze Zeit über negative Sachen zu reden. Ich konzentriere mich sehr auf positive Sachen. Ich bin sehr lösungsorientiert. Und ich glaube, dass das der Grund ist, weshalb ich die Sachen, die ich machen will, auch oder mir vornehme, auch mache.
Ja.
Außerdem gehe ich da immer ein Commitment ein. Wenn ich jetzt jemandem sage, ich schreibe jetzt ein zweites Buch, dann ist das für mich gesetzt. Wenn ich zu dir sage, wir treffen uns um 5 und machen ein Interview, dann ist das für mich klar, dann komme ich nicht um 4:45. Weißt du, was ich meine?
Ja, habe ich gestern noch in meiner Folge drüber geredet, über Commitment auch. Finde ich auch extrem wichtig. Ja. Ja, dann waren das soweit meine Fragen eigentlich. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr mal darüber nachdenkt und guckt, ob ihr wirklich immer alles tut, was ihr eigentlich euch vornimmt. Und ja, hast du noch was abschließend zu sagen?
Also ich freue mich für jeden, der das interessant fand, wenn er in mein Buch reinliest oder reinhört oder in den Kopfschlägpotenzial-Podcast oder natürlich 5 Ideen. Einfach googeln unter YouTube und Podcast findet man das.
Ja, das war Dave Brüch von 5 Ideen und ich glaube, es ist nochmal klar geworden, genau das, was er immer sagt, und zwar Erfolg ist Kopfsache und Mindset ist einfach das Fundament von allem. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen, nimmst das mit, denkst mal darüber nach und alle Links zu seinem Podcast, zu dem Instagram-Kanal, zu YouTube und zu dem Buch verlinke ich dir unten in der Beschreibung und dann wünsche ich dir damit viel Spaß, mach das Beste draus und geh in die Umsetzung. Deine Jana.